Sie haben gestern diesen Abschnitt in Prediger 3 gelesen und dort gesehen, wie ein jedes Ding seine Zeit hat, die verschiedenen Dinge, die zwischen geboren werden und sterben, liegen unsere täglichen Beschäftigungen, Werke, Bemühungen. Und in dem Zusammenhang habe ich gesagt, dass der Christ wissen darf, dass all das, was uns manchmal sinnlos erscheint, was uns unerklärlich ist, dass alles, was in unserem Leben zwischen geboren werden und sterben und Geburt und Tod mit eingeschlossen, dass alles zum Guten mitwirken muss, denen, die Gott lieben. Römer 8, Vers 28. Und ich will heute Abend einiges über diesen Vers sagen. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach Vorsatz berufen sind. Wo steht denn dieser Satz? Auf die vollständige Darlegung des Evangeliums in Römer 1 bis 8, 17 folgt ein Abschnitt, der uns daran erinnert, dass das Heil der Rettung wohl vollständig und vollendet ist, aber dass wir erst in Hoffnung errettet sind, das steht im Vers 24, denn in Hoffnung sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung, denn was einer sieht, was hofft er es auch. In Hoffnung errettet, das heißt nicht, dass die Errettung ungewiss sei, unsicher sei, so wie jemand hofft, dass er das Ziel erreicht und wie man hofft, dass man eine Prüfung besteht in dieser Weise, so ist das hier nicht zu verstehen, sondern im biblischen Sinne ist Hoffnung die Überzeugung von noch zukünftigen Dingen. Überzeugt sein von noch nicht geoffenbarten Dingen, das nennt die Bibel Hoffnung. Wir können sagen, der Glaube ist ein Überzeugtsein von Dingen, die Gott getan hat, die geschehen sind, darauf ruht der Glaube, und Hoffnung ergreift das, was genauso gewiss ist, aber einfach noch nicht eingetreten ist. In Hoffnung errettet, das heißt, wir sind errettet, aber es sind noch nicht alle Ergebnisse der Errettung eingetreten. Dem Leibe nach sind wir noch nicht erlöst und errettet, wir sind noch nicht vollendet. Wir sind also in Hoffnung errettet, wir gehen noch durch eine Welt der Sünde. Wir haben eine Wegstrecke vor uns. Und in einer Welt der Sünde, in einer Welt, in welche wir, Adam, die Menschen das Böse eingeladen haben, in einer solchen Welt müssen wir leiden. Vers 18, ich halte dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Eine Welt der Sünde ist aber nicht allein eine Welt des Leidens, sondern auch eine Welt der Täuschungen und Enttäuschungen. Eine Welt der Lügner und der Lüge, der Betrüger, des Trugs, der Macht Satans und des Todes. Und in einer solchen Welt geschehen oft Dinge, die uns ganz unverstehbar sind. Nöte, Erschütterungen, Katastrophen. Und die Gedanken, die ich mir zu diesem Vers gemacht habe und mir notiert habe, ergaben sich, als ich vor einigen Monaten ganz kurz hintereinander so erschütternde Dinge erfuhr, dass ich hatte keine Antwort darauf. Welchem Guten sollen solche Dinge dienen? Ja, wir wissen es nicht. Es geschehen oft Dinge, dass wir auch nicht wissen, wie wir beten sollen. So steht im Vers 26. Desgleichen aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie sich's gebührt. Wir wissen nicht, was wir beten sollen. Es geschehen manchmal Dinge, wir erfahren, wie Böses eindringt in Gemeinden, böse Werke. Dann wissen wir nicht, wie wir beten sollen. Herr, erbarme dich, Herr, stelle wieder her. Oder Herr, strafe den Verantwortlichen, den, der das veranlasst. Oder erbarme dich seiner, dass er erkennt, was er tut. Wir wissen nicht, was wir beten sollen. Oder um Gericht oder um Gnade bitten sollen. Dass er züchtigend eingreift oder bewahrend. Und wir wissen nicht oft nicht, wie wir beten sollen. Ja. Und dann steht im Vers 28. Verse 27 und 28. Der aber die Herzen erforscht, weiß. Ja, das ist einer, der weiß. Er weiß, was der Sinn des Geistes ist. Das ist Gott. Gott weiß, was wir nicht wissen. Denn er verwendet sich für heilige Gott gemäß. Und dann kommt im Vers 28 eben dieser Satz. Wir wissen aber. Ja, etwas wissen wir. Auch wenn wir nicht begreifen, warum, und wir sehen auch kein unmittelbares oder auch kein mittelfristiges Wozu. Wir sehen einfach nicht. Aber etwas wissen wir. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Das wissen wir. Alle Dinge müssen zum Guten mitwirken. Denen, die Gott lieben. Und das sind ja alles solche, die hier im Römerbrief angesprochen sind. Heilige, Geliebte in Christus Jesus, Erwählte, Berufene. Von Gott Geliebte. Er hat uns zuerst geliebt, darum lieben wir ihn ja. Und solchen dienen alle Dinge, wirken alle Dinge zum Guten zusammen. Und welchem Guten, das steht dann im nächsten Vers. Das ist ein so unbegreiflich und für uns unvorstellbar und auch unbeschreiblich hohes Gute, dass wir es nur ahnen können. Wir können es uns sagen, wir können es uns so vor Augen stellen, aber erfassen können wir es nicht. Welch hohes Gute das ist. Denn welche er zuvor erkannt hat, ja, was hat er mit ihnen vor? Mit denen, die er zuvor erkannt hat, die er geliebt hat und die er in seiner Liebe berufen hat und errettet hat. Was hat er mit ihnen vor? Die, welche er zuvor erkannt hat, die hat er zuvor bestimmt dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Diesem Guten müssen alle Dinge dienen. Alle Dinge. Das ist wirklich ein absolutes Alle Dinge. Wirklich alle Dinge. Alle Ereignisse, alle Menschen, schwierige Menschen, ekelhafte Menschen, ich weiß nicht, ob du mit solchen gerade zu tun hast, lästige Menschen, alle Kräfte, jeder Angriff Satans und seiner Dämonen. Und ich will diese verschiedenen Dinge unter folgende drei Gruppen unterteilen und diese drei Dinge kurz anhand von Beispielen beleuchten. Schmerzliche Erfahrungen. Zweitens satanische Angriffe. Drittens Bosheit der Menschen. Also schmerzliche Dinge, wo wir den Eindruck haben, Gott tut uns hier etwas an, hat uns etwas genommen. Oder satanische Angriffe, wo Gott es zulässt, dass der Satan die Seinen angreift. Drittens Bosheit der Menschen. Aber beachten wir, wie hier steht, sie müssen alle zusammenwirken. Manchmal kann man auf einen Kirchenturm steigen und dann sieht man das Räderwerk einer Kirchenuhr. Und wenn ihr diese Räder euch anschaut, dann seht ihr, ein Rad, das läuft so und greift ins nächste Rad. Und dadurch, dass es in das nächste Rad greift, läuft dieses in die entgegengesetzte Richtung. Wir denken, das läuft in die falsche Richtung. Aber es muss in diese Richtung laufen, in die falsche Richtung, damit das nächste Rad, in das es greift, wieder in die entgegengesetzte Richtung läuft. Und das greift wieder in ein Rad. Und jedes Rad muss genau in die Richtung laufen, in die es läuft, an der Stelle, der es ist, damit die Zeiger so laufen, wie sie laufen müssen. Und so erleben wir Dinge in unserem Leben, wo wir das Gefühl haben, das ist ja gegenläufig, das ist ja rückläufig, das ist ja widersinnig, das geht ja nur rückwärts, das ist ja ein Verlust. Und doch muss das sein, es muss rückwärts gehen, das Rad, damit das nächste Rad in die entgegengesetzte Richtung läuft. Rad greift in Rad und muss so dazu beitragen, dass in unserem Leben der Vorsatz Gottes vorangetrieben wird. Und das alles ist doch für uns einfach nicht überschaubar. Ausgeschlossen, dass wir das überschauten. Aber wir dankbar, dass wir das hier wissen dürfen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, all diese Dinge zum Guten zusammenwirken. Ich will zwei Stellen lesen, drei aus dem Alten Testament und nachher noch eine aus dem Neuen Testament, die alle etwas sagen über Gottes Wege. Und zwar sagen sie diesmal, dass Gottes Wege für uns dunkel sind. Sein Tun ist lauter Segen und sein Gang ist lauter Licht, hat doch Paul Gerhardt gedichtet. Und das ist ja wahr, herrlich wahr. Und doch ist sein Gang uns oft sehr dunkel, ja finster. Obwohl sein Gang natürlich lauter Licht ist, aber uns dunkel, denn wir durchschauen es nicht. Und so steht im Psalm 77, Vers 19, Vers 20 nach anderer Verszählung: Im Meer ist dein Weg und deine Pfade, Sabil, steht im Hebräischen, in großen Wassern, ein Wort, das übrigens ziemlich selten vorkommt im Alten Testament, sonst ist das Wort Derek für Weg. Im Meer ist dein Weg und deine Pfade in großen Wassern und deine Fußstapfen sind nicht bekannt. Gottes Weg ist wie ein Weg durchs Meer. Und im Meer kann man keine Spuren mehr finden. Man kann den Pfad, den Weg nicht sehen durchs Meer. Und genauso ist Gottes Weg mit seinem Volk durch die Zeit. Ein Weg durchs Meer. Dann Psalm 92. Nein, 97. Psalm 97, Vers 2. Ich lese Vers 1 und 2. Der Herr regiert, es frohlocke die Erde, mögen sich freuen die vielen Inseln, Gewölk und Dunkel sind um ihn her. Gerechtigkeit und Gericht sind seines Thrones Grundfeste. Ja, der Herr regiert, er ist im Regiment. Noch ist Gott auf dem Plan und alles ist ihm untertan, heißt es doch in einem Chorus. Ob Satan uns schrecket und Nacht uns bedecket, irgendwie so heißen, Gott ist auf dem Plan. Gott ist auf dem Thron. Er regiert und doch steht hier, Gewölk und Dunkel sind um ihn her. Und genau so ist es. Wir sehen Gottes Thron nicht. Und darum ist uns seine Regierung oft dunkel. Nicht, dass Gott finster ist. Gott ist nicht in der Finsternis. Aber für uns ist Gott im Dunkeln. Für unsere Wahrnehmung, weil wir seine Wege nicht erkennen und seine Regierung nicht begreifen. Und dann steht in Sacharja 14, Vers 7 etwas, das mit Dunkel und mit Licht zu tun hat. Etwas, das es ja gar nicht gibt, steht hier. Sacharja 14, der Zusammenhang ist das Kommen des Messias und die endgültige Erlösung und Befreiung Israels. Und dann steht Folgendes. Sacharja 14, Vers 7. Und es wird ein einziger Tag sein, er ist dem Herrn bekannt, nicht Tag und nicht Nacht, und es wird geschehen zur Zeit des Abends. Dann wird Licht sein. Am Abend wird's hell. Am Abend wird's doch sonst dunkel. Und dann wird's Nacht. Aber hier wird's anstatt dunkel hell. Aber erst am Abend. Das heißt, erst am Ende der Heilsgeschichte. Es ist dunkel gewesen die ganze Zeit. Dann erst wird's hell. Und dann werden die Erlösten verstehen. Dann werden sie erkennen, wie alles jenem großen Tag dienen musste. Alles, was vorher geschah. Auch alle Drangsal Israels. Alle furchtbare Not Israels. Sogar das Aufstehen und Wirken des Antichristen. Und im Buch der Offenbarung wird uns gezeigt, wie alle dämonischen Mächte, alle Bosheit der Menschen und aller Hass Satans nichts anderes tun kann, als Gottes Vorsatz vorantreiben. Und das wird am Ende erst erkannt werden. Am Abend, dann wird es hell werden. Dann ein Satz, den wir natürlich heilsgeschichtlich zunächst verstehen müssen, aber wir dürfen ihn auch anwenden auf uns, auf unser persönliches Leben. In Johannes 13, Vers 7, wo der Herr an den Jüngern etwas tat, das sie auch nicht verstanden. Was tust du? Das darf doch nicht sein. Und dann sagt ihnen der Herr, was ich tue, weißt du jetzt nicht, du wirst es aber hernach verstehen. Hernach. Am Abend wird's hell. Nachher erst wird Licht. Hernach verstehen. Ja, manches verstehen wir bis heute nicht, Dinge, die geschehen sind. Aber wir wissen, das wissen wir, dass alles, was geschieht, zum Guten zusammenwirken muss. Schmerzliche Erfahrungen wie Krankheit. Manch einer ist durch Krankheit für den Rest seines Lebens, durch eine Kinderkrankheit gezeichnet. Georg Whitfield hat eine Kinderkrankheit und die Erzieherin, die hat nicht richtig aufgepasst und zu spät etwas dagegen unternommen, mit dem Ergebnis, dass er an einem Auge schielte. Das ist ja nicht gerade etwas, das man sich wünscht, dass man schielend durchs Leben geht. Das macht ja nicht gerade einen positiven Eindruck, sondern den ersten Eindruck. Und entsprechend hieß Whitfield im Munde der Spötter Dr. Squintum. Dr. Squintum. To squint heißt schielen auf Englisch. Also wie wenn man auf Deutsch jemanden nennen würde, Dr. Schielus. Herr Dr. Schielus spricht. Ja, und doch muss das etwas gewesen sein von den Dingen, die Gott auch verwendete, um diesen Mann klein zu machen. Gott muss ihn klein machen. Denn er wurde in den ersten Jahren, Monaten und in den ersten Jahren, und erlebt es auch immer wieder, von einer solchen Welle der Bewunderung und der Popularität getragen. Also Menschen, die sind ihm auf den Straßen nachgerannt, haben ihm zugerufen, zugejubelt, ihn gegrüßt. Und er wäre eingebildet, hochmütig geworden, hätte Gottes Gnade ihn nicht bewahrt, und Gott verwendet seine Mittel. Und das war eines der Mittel, um seine Gnade der Bewahrung an ihm zu erweisen, dass er diesen Sehfehler hatte. Und er hat auch ein zweites Mittel verwendet. Er musste es erleben, dass sein Vater früh starb, und so ist er als Halbwaiser aufgewachsen, und seine Mutter hat dann wieder geheiratet. Seine Eltern, die hatten das beste Haus in Gloucester, die Bell Inn, wo berühmte Persönlichkeiten abstiegen, also es war eine wohlhabende Familie. Dann starb der Vater, dann heiratete die Mutter wieder, und das war eine solche Mésalliance, dass das Haus, dieses gute Haus, dieser Gasthof, ziemlich bald kaum noch Gewinn abwarf. Die Familie verarmte, sie mussten das Haus abgeben, die Mutter musste ausziehen, und Georg Whitfield musste seine Pläne, nach Oxford zu gehen, begraben. Und kam doch nach Oxford, aber als sogenannter Serviteur. Das war das Einzige, das ihm noch offen stand, weil sie kein Geld hatten. Das war so ein Diener der Studenten, der musste also den Studenten die Schuhe putzen und der musste für sie Besorgungen machen. Er durfte nicht an den Kolloquien der Studenten teilnehmen, sonst durfte er am Lehrbetrieb teilnehmen. Er durfte nicht einmal zusammen mit den anderen Studenten Gottesdienst feiern und Abendmahl feiern. Sie waren also wie so eine Unterklasse unter den Studierenden. Und manch einer, der als Servitor anfing, hat diese Demütigungen nicht ertragen und das Studium abgebrochen. Und Whitfield musste einfach da durch. Gott hatte das offensichtlich so verfügt. Und auch das diente der Vorbereitung für diesen Mann, dass er einfach klein und bescheiden blieb. Und das musste sein, und das zeigte sich später, wie notwendig diese Vorbereitung war. Oder unerfüllte Wünsche, unerfüllte Bedürfnisse. Ja, wir sind so töricht und mit solcher Narrheit verbeißen wir uns in unsere Wünsche und Vorstellungen, dass wir denken, wenn ich nicht einen Partner finde oder wenn ich Kinder bekomme oder wenn ich diese Arbeitsstelle nicht bekomme, dann meinen wir, ja, dass uns der Herr alles vorenthalten habe. Das gehört alles zu Gottes Wegen mit uns, auch sogenannte Schicksalsschläge. Jetzt muss ich einmal zwischenfragen. Wann haben wir angefangen? Also wie viel Zeit ist noch, dass ich auf die Uhr schauen kann? Ne? Eine halbe Stunde noch. Ein Mann, den ich ziemlich bewundere, es war kein Christ, aber ich bewundere ihn als Persönlichkeit. Dieser Mann heißt Carl Gustav Mannerheim. Ich bewundere ihn, weil ja jeder Finne ihm ziemlich viel verdankt. Und es war so, dass dieser Carl Gustav Mannerheim stammt aus einer angesehenen finnischen Familie. Damals war Finnland russisch, ein russisches Großfürstentum. Und wegen einer Lappalie, wegen einer Dummheit, wurde er vom Gymnasium geschickt. Und das war so etwas wie eine verbaute Karriere. Das hieß, er konnte nachher nicht auf die Hochschule gehen. Was sollte er jetzt machen? Und viele haben sich in Finnland empört darüber, über den Rektor dieser Schule, wie er einem jungen Mann wegen einer Kleinigkeit sein ganzes Leben verpfuschen konnte. Nun, es blieb diesem jungen Mann dann nur ein Weg offen. Er ging nach St. Petersburg an die Militärakademie, auf die Offiziersschule der zaristischen Armee. Er wurde dort Offizier, hat in der Armee des Zaren den Ersten Weltkrieg mitgemacht als Offizier. Und dann kam die Oktoberrevolution 1917 und Finnland nutzte die Gunst der Stunde und rief die Unabhängigkeit aus vom Zarenreich. Und als Mannerheim das erfuhr, ist er sofort mit dem Zug nach Finnland gefahren und er war der Mann der Stunde. Denn irgendjemand musste da sein, der es verstand, jene Finnen, die jetzt von Russland frei sein wollten. Sie organisierte sie zusammenfassend, sie bewaffnete, denn in ganz Finnland waren Garnisone der Armee und die russische Armee, die Soldaten, die hatten sich ja alle auf die Seite der Revolution gestellt. Arbeiter- und Soldatenräte ist ein Begriff, der uns aus der Geschichte bekannt ist. Nun, dieser Mannerheim, er wusste natürlich, wie ein zaristischer Offizier fühlt, empfindet und denkt. Und das hat dieser Mannerheim gemacht. Er ist mit einem Zug in die nördlichste Garnisonsstadt Finnlands gereist. Und dann ist er einfach in die Kaserne marschiert und dann einfach befohlen, Waffen abgeben. Alle haben die Waffen abgegeben. Und das war also die ersten Waffen für die Heimatfront. Und mit diesen Waffen konnten sie eine nächste Garnison beschlagnahmen und sich so einmal bewaffnen. Und dann von Norden her haben sie die Roten vor sich hergetrieben. Und innerhalb einiger Monate war also Finnland eine freie Nation. Nun, es brauchte diesen sogenannten Schicksalsschlag, damit Mannerheim in dieser Stunde da war. Und dann brauchte es diesen Mann ein zweites Mal, als die Rote Armee im November 1939 Finnland überfiel. Und ohne Mannerheim hätte Finnland die Rote Armee unmöglich aufhalten können. Aber er wusste ganz genau, wie ein sowjetischer Offizier denkt. Denn die waren alle geschult an diesen, oder geschult von Generälen, welche durch die zaristische Offiziersschulen gegangen waren. Und so kannte er seinen Feind in- und auswendig. Er wusste ganz genau, wie sie vorgehen, wie sie operieren werden. Und das gab ihm natürlich einen ungeheuren Vorteil. Und das rettete Finnland. Nun, das ist ein Beispiel dafür, wie Gott Dinge verwendet, in unserem Leben verwendet, die nur aussehen wie Verlust. Sinnlos. Jetzt alles verbaut. Dabei muss es sein für eine spätere Stunde. Und noch mehr muss es sein, alles muss sein für die Stunde, die kommt, wenn der Herr kommt. Wir sollen mit ihm regieren. Wir müssen doch dazu vorbereitet werden, viel mehr noch als Staatsgründer zu sein, wie es ein Mannerheim war. Wir sollen mit Christus regieren. Wir müssen doch lernen, seine Urteile zu denken, nach seinen Urteilen zu richten und zu urteilen. Wir werden die Welt und werden Engel richten. Und dazu müssen wir doch bereitet werden, geschult werden. Und alle Dinge, auch solche Dinge, dienen diesem Ziel. Dann Angriffe Satans. Ein Beispiel für die Angriffe Satans auf das Volk Gottes bietet 2. Mose, Kapitel 1 und 2. Der Hass Pharaos auf das Volk Gottes, das ist der Hass des Satan auf dieses Volk. Er will dieses Volk ausrotten. Und so ergeht ein Befehl von Pharao, jeden Knaben, der geboren wird, in den Nil zu werfen. Und jetzt beachten wir, dass all dieses ganze Geschehen, dass mit einem Mal der Pharao, der zuerst ein Wohltäter der Israeliten gewesen war, plötzlich ein Pharao aufsteht, der ein Bedrücker, ein Feind der Israeliten ist. In Psalm 107 wird die Geschichte Israels kommentiert. Und es ist natürlich immer von großem Vorteil, wenn wir irgendwo einen inspirierten Kommentar zu einem Geschehen finden. Psalm 105 ist ein inspirierter Kommentar zur Geschichte Israels. Also zeigt uns aus der Warte Gottes, was all das bedeuten soll, was da mit Israel geschah. Und so steht in Psalm 105, im Vers 23, 24 und 25. Israel kam nach Ägypten, Jakob hielt sich auf im Lande Hams, er machte sein Volk sehr fruchtbar und er machte es stärker als seine Bedränger. Er, das ist Gott, er handelt, das wird in diesem ganzen Psalm immer wieder gesagt, er machte, er stellte, er sandte. Er machte sein Volk sehr fruchtbar, er machte es stärker als seine Bedränger. Und dann Vers 25, er wandelte ihr Herz, sein Volk zu hassen, Arglist zu üben an seinen Knechten. Hier sehen wir also, dass der Hass Satans unter Gottes Regierung geschah, unter Gottes Zulassung und in Gottes Hand, unter Gottes Hand das Werkzeug war, um Israel dazu zu bereiten, das Volk dazu zu bereiten für die Errettung. Und den Retter zuzubereiten. Diese Bedrängnis erst lehrte Israel schreien zu Gott und lehrte Israel an den Gott der Väter und an die Verheißungen zu denken, die Gott den Vätern gegeben hatte. So musste also diese Not sein, damit Israel errettet werde. Und so musste dieser Erlass sein, dass jeder Knabe in den Nil geworfen wird, damit ein ganz bestimmter Knabe in den Nil geworfen werde. Mose. Und dann aus dem Nil herausgeholt wurde und dann aufgezogen wurde, of all places, wo? Ausgerechnet wo? Am Hofe des Pharao. So muss also der Pharao in seinem eigenen Haus den aufziehen, der diesen Pharao vom Thron stürzen wird. Und so sehen wir, wie Gott alles lenkt. Und auch solche Geschehnisse, Katastrophen, nationale Katastrophen, doch seinen Vorsatz vorantreiben müssen. Der Versuch des Satans, den Petrus zu sichten. Der Satan will den Petrus verderben. Er will den Petrus in Sünde ziehen und ihn nachher in solche Verzweiflung stürzen, dass er hingeht und womöglich sich das Leben nimmt. Er will den Petrus verderben. Natürlich will er das. Wen von uns will er denn nicht verderben? Und so lesen wir in Lukas 22, Vers 31. Der Herr aber sprach: Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt. Lukas 22, Vers 31. Der Satan hat den Petrus begehrt, ihn zu sichten wie den Weizen. Natürlich nicht einfach mit ihm ein Spielchen zu spielen, sondern ihn zu verderben. Ich aber habe für dich gebetet, auf dass dein Glaube nicht aufhöre. Aber beachten wir, wie hier steht, der Satan hat begehrt. Das heißt, er hat es erbeten. Das ist im Buch Hiob. Der Satan muss von Gott erbeten, dass er Hiob antasten darf. Er ist unter Gottes Regierung. Und so kann, darf der Satan Petrus nichts antun, was Gott ihn nicht tun lässt. Der Satan ist unter Gottes Regiment. Er geht am Gängelband Gottes. Er hat nur so viel Auslauf, wie Gott ihm gibt, mehr nicht. Er kann nicht weitergehen, er kann nicht mehr tun, als Gott ihn tun lässt. Gott lässt es zu. Der Satan darf Petrus sichten. Ich aber habe für dich gebetet, auf dass dein Glaube nicht aufhöre. Der Herr sorgt auch dafür, dass der Glaube des Petrus nicht aufhört. Und dann sehen wir, wozu das dient. Und du bist einst zurückgekehrt. Der Herr sagt von Anfang an, du wirst zurückkehren. Petrus, du wirst zurückkehren. Dafür sorge ich. Und du sollst es auch wissen. Bist du einst zurückgekehrt? Was dann? Stärke deine Brüder. So musste dieses Straucheln des Petrus sein, um ihn zum tüchtigen Diener der Brüder zu machen. Sein Straucheln erst lehrte ihn, wer er ist und mehr noch, wer der Herr ist. Was für ein Herr, was für ein Bewahrer, was für ein treuer Herr. Lehrt ihn aber auch, wer er ist. Das hat ihn gelehrt, von sich selbst nicht zu viel zu halten. Und das musste sein, wenn er ein Diener der Brüder werden sollte. Oder Johannes wird auf die Insel Patmos verbannt. Auch das, ein brüllendes Löwen, des Widersachers. Verfolgung unter Kaiser Domitian. Johannes wird auf die Insel Patmos verbannt. Und das sieht ja auch aus wie Triumph des Bösen, ein zynischer Herrscher. Sitzt auf seinem von Gepränge strotzenden Thron in Rom. Und mit dem Wink des kleinen Fingers löst er eine Verfolgung aus, die auch Johannes ergreift. Und Johannes sitzt auf der Insel Patmos, isoliert im buchstäblichen Sinn. Wozu kann denn das gut sein? Also isoliert im buchstäblichen Sinn, das heißt ja auf die Insel verbannt, isoliert, isola, die Insel auf Italienisch. Ja, Johannes muss dort sein, um das Buch zu empfangen und niederzuschreiben, welches das Trostbuch der verfolgten Gemeinde gewesen ist in allen Jahrhunderten. Und so muss auch hier die Bosheit Satans Gottes Absichten dienen. Und dann die Bosheit der Menschen, die Niedertracht der Brüder Josefs. Welche Niedertracht? Sind einfach neidisch auf Josef. Ob das verständlich ist oder nicht, das ist jetzt nicht so wichtig. Aber was sie mit ihm tun, sie verkaufen ihn. Werfen ihn zuerst in eine Grube und während er in der Grube ist und nicht weiß, ob er mit dem Leben davonkommt, setzen sie sich seelenruhig nieder und essen. Und dann verkaufen sie ihn. Und dann geben sie ihrem Vater an, ein Tier habe ihn gerissen. Und sie schauen zu, wie der Vater sein Gewand im Schmerz zerreißt und dabei auch sein Herz zerreißt. Das hat ja diesen Mann fast umgebracht. Der Kummer. Und sie schauen zu und trösten ihn noch. Nimm's nicht so tragisch. Wird schon wieder besser. Solche Niedertracht, solche Bosheit, auch dahinter steht Gottes Wirken, das steht ebenfalls in Psalm 105, in diesem inspirierten Kommentar zur Geschichte Israels. Psalm 105, Vers 17, ich lese die Verse 16 und 17. Er rief eine Hungersnot über das Land herbei, jede Stütze des Brotes zerbrach er. Er sandte einen Mann vor ihnen her. Josef wurde zum Knecht verkauft. Wer sandte Josef nach Ägypten? Gott. Und so mussten die Brüder Josef in die Grube werfen, sonst wäre er nicht nach Ägypten gekommen. Und wäre er nicht nach Ägypten gekommen, wäre er nicht der Erretter und der Erhalter Ägyptens und auch Kanaans und damit auch seiner Brüder und seiner Familie geworden. Am Ende der Geschichte Josefs und seiner Brüder ist übrigens eine der ergreifendsten und der am meisten zu Herzen gehenden Geschichten, die es überhaupt gibt. In der ganzen Bibel. Josef und seine Brüder. Und am Ende dieser Geschichte steht dieser Satz. Dieser Satz, den wir als Gottes Programm über die Geschichte einer ganzen gefallenen Menschheit stellen können. Erster Mose 50, Vers 20. Ihr zwar, ihr hattet Böses wider mich im Sinn, Gott aber hatte im Sinn, es gut zu machen, auf das er täte, wie es an diesem Tag ist, um ein großes Volk am Leben zu halten. Ihr hattet Böses im Sinn. Und Gott hatte im Sinn, Gutes zu tun. Was ist das für ein Gott? Das ist unbegreiflich. Das Böse ist ganz unser Böses. Wir tun das Böse, nicht Gott. Aber dass Gott das Böse, das wir tun, verwenden kann, um daraus Gutes werden zu lassen. Um Gutes damit zu bewirken. Welche Weisheit. Unbegreifliche, anbetungswürdige Weisheit. Und genauso handelt Gott eigentlich im Leben eines jeden Menschen. Wie viel Böses haben wir im Sinn gehabt und haben wir im Sinn. Und Gott versteht es, auch das so in unserem Leben zu wenden, dass am Ende Gutes daraus wird. Die Arglist der Frau des Potiphar, das war wirklich ein übles Weib. Ein so übles Weib. Aber Josef lässt sich aus Furcht vor Gott und aus Loyalität gegenüber seinem Herrn, dem Potiphar, lässt sich von dieser Frau nicht verführen. Und was tut dieses Weib? Also das Letzte. Sie klagt ihn an, sie rächt sich dadurch an ihn, dass sie sagt, er wollte mich vergewaltigen. Das ist dieser hebräische Knecht, den du dir ins Haus geholt hast. Schau dir, was das für ein Mann ist. Und er wird ins Gefängnis geworfen. Gott lässt das zu. Eine solche Niedertracht. Und doch muss Josef im Gefängnis sein. Übrigens, Theo Lehmann, das war im November 1980, hat einmal in Plauen über Josef gepredigt und dann sagte er, das ist ein guter Merksatz, Gottes Hochschulen sind Tiefschulen. Ja, Josef wurde immer hinabgeworfen. In die Grube, nachher ins Gefängnis, ging immer hinab. Gottes Hochschulen sind Tiefschulen. Ja, das ist Gottes Schule. Und er musste im Gefängnis sein, denn wäre er nicht im Gefängnis gewesen, hätte er nicht diese beiden Höflinge, den Bäcker und den Mundschenken, kennengelernt und ihre Träume nicht gedeutet. Und hätte er ihre Träume nicht gedeutet, hätten sie ihn nicht beim Pharao bekannt gemacht. Und hätte Pharao ihn nie zu sich gerufen, um seine Träume zu deuten. Und so sehen wir, wie auch das Gottes Absichten, Gottes Ziel dienen muss. Und wir denken an das Leid Esthers. Hätte ich eigentlich vorher schon erwähnen müssen, bei Leid, Schicksalsschlägen. Esther ist ein Waisenkind, eine Waise. Das steht in Esther 2, Vers 7. Und er erzog Hadassah, das ist Esther, die Tochter seines Oheims, denn sie hatte weder Vater noch Mutter. Und oft fragt man auch, ist denn das ein Gott der Liebe, der den Kindern ihre Eltern einfach wegnimmt? Dass sie ohne Eltern aufwachsen müssen? Nun, das musste bei Esther sein, abgesehen davon, dass Gott ein Vater der Weisen ist und ein Richter der Witwen in seiner heiligen Wohnung, steht im Psalm 68, zu Vers 6. Aber auch damit hat Gott gute Absichten im Sinn, denn hätte sie die Eltern nicht verloren, hätte Mordechai sie nicht erzogen. Hätte Mordechai sie nicht erzogen, wäre Hadassah nie Königin Esther geworden. Und wäre Königin Esther nicht gewesen, dann wären die Juden ausgerottet worden. Und so musste das sein. Und wir sehen hier, dass an diesem Beispiel, an Josefs Beispiel, wir sehen das auch an Esthers Beispiel, inmitten der Not, inmitten der Drangsal, legt Gott den Samen zur großen Errettung, die er von Anbeginn geplant hat. Mitten in der Drangsal legt er den Samen zur Errettung. Und wahrscheinlich könnten wir das an jeder von uns auch in unserem Leben bestätigen. Diese Nöte, diese Enttäuschungen, die wir erleben mussten, ja, die mussten sein, denn dort legte Gott den Samen der Errettung in uns hinein. Wie Gott alle Bosheit des Menschen und alle Bosheit des Satans verwendet, um seinen Absichten zu dienen, das wird ja nirgends so deutlich wie bei der Geburt und beim Tod des Herrn. Wir haben gestern davon gesprochen, wie es ein heidnischer Kaiser war, der nichts anderes im Sinn hat, als seine Macht zu mehren, die Festigkeit seines Reiches zu mehren, und der durch diesen Erlass, dass alle sich einschreiben lassen mussten, der Anlass war, dass der Messias dort geboren wurde, wo er geboren werden musste. Also dass der dort geboren wurde, der einst das Römerreich, ja einst alle Reiche der Welt zerschlagen wird. Und bei der Kreuzigung des Herrn, Kajaphas eilt durch die Gassen Jerusalems, beruft den Hohen Rat ein und sie stecken alle die Köpfe zusammen, wie sie diesen Jesus von Nazareth, wie sie ihn überführen, verurteilen und hinrichten können. Annas ist dabei und sie beraten alle und sie vereinbaren mit einem der Jünger Jesu den Ort, wo sie ihn greifen können. Einer geht hin, lässt sich von Satan das Herz füllen, so steht, der Satan fuhr in Judas. Und er geht hin und sie beraten sich zusammen, wie sie das machen. Und der Messias wird gegriffen und der Vertreter der größten damaligen Macht Roms verurteilt ihn zum Tod. Triumph des Bösen, Triumph der Lüge und der Sünde. So sieht es aus unserer Sicht aus. Was anderes hätten wir gesagt aus unserer Froschperspektive? Doch nur das? Justizirrtum? Nein, nicht Justizirrtum, Justizskandal. Ein übel abgekatztes Spiel von Anfang an. Aber wie sieht es aus? Nicht aus unserer, sondern aus Gottes Perspektive. Apostelgeschichte 4, Vers 27. Lesen wir von Vers 25 an. Apostelgeschichte 4 von Vers 25 an. Der du durch den Mund deines Knechtes David gesagt hast, warum tobten die Nationen und sannen eitles die Völker? Die Könige der Erde standen da, die Obersten versammelten sich wider den Herrn und wider seinen Christus. Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit wider deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als Pontius Pilatus, mit den Nationen und den Völkern Israels, alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hat, dass es geschehen sollte. Ja, Gott ist Gott. Was für ein Gott. Welche Weisheit. Welch Triumph seiner Wege, dass die Bosheit seiner Feinde, sie müssen seinen Ratschluss erfüllen. Alles muss zum Guten zusammenwirken. Und wenn wir uns fragen, zu welchem Guten, dann haben wir das schon gesehen, dass es diesem höchsten Ziel dient, in unserem persönlichen Leben, dass wir dem Sohne Gottes gleichförmig gemacht werden müssen. Alle Enttäuschungen, alles Bittere, jeder Schmerz, jeder Verlust, alles muss dem dienen. Es dient uns auch zum Besten, denn es macht uns kleiner. Ich habe einige Beispiele von Georg Whitfield genannt. Spurgeon war ein Mann, der allen Anlass gehabt hätte und natürlich auch beständig versucht war, von sich viel zu halten und groß zu werden. Es gab einfach niemand, der mit ihm verglichen werden konnte in seiner Zeit, der Woche für Woche Tausende von Zuhörern hatte, die seiner Predigt zuhörten, und nicht allein das, sondern seine Predigten wurden ja sofort aufgeschrieben und sogar nach Amerika hinüber telegrafiert und tags darauf veröffentlicht, und 100.000 haben sie gelesen, und das wusste er natürlich. Und da fühlt man sich doch irgendwie wichtig. Wichtig, dass alle auf einen hören. Aber Gott sorgte dafür, dass Spurgeon klein blieb. Denn Gott wollte nicht, dass Spurgeon verdirbt. Gott wollte Spurgeon bewahren. Und so machte Gott diesen Mann einfach klein. Und er machte es dadurch, dass er ihn immer wieder heimsuchte mit furchtbarer Gicht. Und Gicht, das muss ja so schmerzhaft sein, und man hatte kein Heilmittel dagegen vor 100 Jahren, dass er oft über Wochen sich im Bett kaum bewegen konnte vor Schmerz. Und er sagt einmal in einer Predigt mit dem Titel »Süße Früchte an einem dornigen Baum«, sagt er das zu den süßen Früchten des Leidens, zu den gesegneten Früchten des Leidens, zählt eine ganze Reihe auf und dann sagt: erstens, Leiden macht uns klein. Und das hat mich so gefreut, dass er das als das Erste nennt. Das, was der Herr in Matthäus 18 sagt, das Erste, was wir lernen müssen im Reich der Himmel, im Zusammenleben untereinander: klein, wir müssen klein werden. Das Erste, was wir lernen müssen. Und das sagt Spurgeon dort auch: es macht uns klein. Es macht uns auch barmherziger, es macht uns dankbarer, es verankert uns in der Ewigkeit und es macht uns dann eifriger im Dienst. Es dient auch anderen zum Besten, nicht nur uns, auch anderen dient es zum Besten. Denken wir an den Hass Sauls auf David. Er wurde immer wieder von Saul verfolgt, sein Haus war einmal umstellt. Nun, das dient bis zum heutigen Tag anderen zum Guten. Da entstand nämlich ein Psalm. Der Psalm 59. Dem Vorsänger verdirb nicht von David ein Gedicht, das Saul sandte und sie sein Haus bewachten, um ihn zu töten. Und dann stand dieser Psalm 59, ein Psalm, den unzählige Erlöste gelesen haben und darin Trost gefunden haben. Und dann musste er erleben, wie sein Sohn Absalom ihm nach dem Leben trachtete. Ich weiß nicht, ob es einen größeren Schmerz für einen Vater gibt, dass das sein eigener Sohn ihm nach dem Leben trachtet. David drückt das so aus: mein eigener Sohn, der aus meinem Leib hervorgegangen ist, trachte mir nach dem Leben. Was sollte dann nicht dieser Benjaminiter, dieser Simei mir fluchen? Lasst ihn fluchen, Gott hat ihn geheißen, mich zu fluchen. Und dort sagt er das: mein eigener Sohn, der aus meinem Leib gekommen ist, sein eigener Sohn, will ihn umbringen. Umbringen! Und er muss um sein Leben fliehen. Und dann steht der dritte Psalm. Der Psalm 3. Dieser Psalm wäre nie entstanden, wäre dieses Leid nicht über David gekommen. Dieser Psalm musste aber entstehen. Dieser Psalm musste geschrieben werden. David und auch durch David andern zum Guten. Ein Psalm von David, als er vor seinem Sohn Absalom floh. Aus der Ölpresse des Leidens floss eben dieses kühlende Öl, Balsam für brennende Seelen. Wie dankbar sind wir gewesen immer wieder für Psalmen, die Psalmen Davids. Die Drangsal machte ihn zum Tröster der Heiligen. Die Drangsal machte auch den Verfolger Paulus zum Tröster der Heiligen. 2. Korinther 1, Verse 3 bis 7. Und das können wir uns sagen. Ja, das können wir uns immer wieder sagen und in Erinnerung rufen, wenn wir durch Not, durch Drangsal gehen, dass der Herr uns eben rüstet, damit wir andere trösten können. 2. Korinther 1, Verse 3 und 4, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Drangsal, auf dass ihr die trösten können, die in allerlei Drangsal sind. Wir werden barmherzig, können andere trösten. In dieser Predigt von Spurgeon, die ich erwähnte, dort sagte er, Der Schlüssel zu den Herzen der Menschen ist aufgehängt.
Wo?
Der Schlüssel zu den Herzen der Menschen ist aufgehängt in der engen Kammer des Leidens. Es hat ja niemand einen solchen Schlüssel zu unseren Herzen wie der Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie der Herr Jesus. Darum kann er unsere Herzen öffnen. Und wenn wir in unserem Maß den Zugang zu den Herzen finden müssen, ja, wir werden ihn finden in der engen Kammer des Leidens. Und drittens, oder zusammenfassend sage ich noch einmal, alles, was uns befällt in unserem Leben, muss zusammenwirken zu diesem herrlichen Ziel, dass wir dem Sohn Gottes gleichförmig gemacht werden. Welchen Schluss wollen wir jetzt aus all dem ziehen? Wenn ich euch jetzt frage, was ist das Schlimmste, was uns passieren kann? Oder wenn wir uns fragen, was ist das Schlimmste, das uns passieren kann? Was sagen wir? Das Schlimmste, das uns passieren kann. Das Schlimmste, das uns passieren kann, ist in Anbetracht dessen, was wir heute Abend gehört haben, Folgendes, dass wir uns auflehnen gegen Gottes Fügen und Schicken. Das Schlimmste, das uns passieren kann, ist nicht, dass wir etwas verlieren, dass uns ein Schmerz angetan wird, sondern dass wir uns dagegen auflehnen. Das ist das Schlimmste. Und das kann verschiedene Formen annehmen, dass wir dem heimzahlen wollen, der uns irgendwie beleidigt hat, uns Böses angetan hat. Und wenn wir heimzahlen wollen, das ist eine Form der Auflehnung gegen etwas, das Gott geschickt hat. Auch wenn es Sünde des anderen ist. Gott wird die Sünde dessen, der an uns sündigt, auf seine Weise und zu seiner Zeit ganz gerecht ahnden. Aber unsere Sache ist es, auch darin Gottes Hand zu sehen. Gott hat ihn gesandt, es geschieht ja nichts ohne ihn. Oder murren wieder den, der alles lenkt. Als einmal die Israeliten murrten, sich auflehnten, Wüste, heiß. Sie hatten einfach nicht, was sie wünschten. Sie murrten. Ging es ihnen besser als sie murrten? Nein, dann sandte Gott feurige Schlangen. 4. Mose 21,6. Und das zeigt uns, das ist wirklich das Schlimmste, das uns passieren kann, dass wir uns auflehnen. Das Beste, das uns passieren kann, ist, dass wir uns unter Gottes mächtiger Hand demütigen. Uns vertrauensvoll unter seine Hand beugen. Hebräer 10, 25, werft nun eure Zuversicht nicht weg, der eine große Belohnung hat. Darum wollen wir dem vertrauen, der alles lenkt, auch alle unsere Lebensfäden. Die laufen manchmal so übers Kreuz, dass sie überhaupt nicht rauskommen. Er übersieht sie alle, lenkt sie alle. Und ich will mit einem Beispiel schließen. Es war einmal eine Frau, das war in Indien, wo noch solche Fabriken stehen, solche Spinnereien und Webereien. Es wurde eine Frau angestellt, in einer Spinnerei musste sie auf eine Maschine aufpassen und dort liefen auch allerlei Fäden so zusammen und wurden aufgespult auf eine Spule. Und ihre Aufgabe war, sie wurde eingeführt in diese Arbeit, und ihre Aufgabe war einfach zu kontrollieren, zu sehen, dass das gut läuft. Und dann sagt ihr der Vorarbeiter, wenn diese Fäden anfangen irgendwie schief zu laufen und nicht richtig zu laufen, dann rufen Sie mich. Und sie stand dann da eine Weile und dann begann eben das zu passieren, was man immer hofft, dass es nicht passiert. Die Fäden liefen dann anders, als sie dachten, hat sie ein bisschen so nachgeholfen mit den Fingern. Wurde es schlimmer, dann hat sie nachverbessert und wurde es immer schlimmer. Und dann gab es ein solch furchtbares Geheul, dass sie endlich in ihrer Verzweiflung den Vorarbeiter rief. Und er kam und schaute sich das an, dann guckte die Frau an. Haben Sie da reingelangt? Und dann, ja, ich habe mein Bestes versucht. Hören Sie, gute Frau, das Beste, was Sie tun können, ist mich rufen. Haben Sie das verstanden? Das Beste, das Sie tun können, ist mich rufen. Das Beste, was wir tun können, ist, ja, den rufen und sagen, schau du die Sache an. Ich weiß nicht, wie diese Fäden laufen, ich weiß auch nicht, wie das alles zusammenpasst, aber du weißt es. Und je mehr wir selber eingreifen wollen, nachbessern wollen, die Dinge zurechtrücken wollen, dass es uns liegt, desto schlimmer wird es. Wir wollen wirklich dem vertrauen, der weiß, was er tut, denn wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach Vorsatz berufen sind.